Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Machtkampf um das Präsidentenamt in Venezuela hat das Militär vor einem Bürgerkrieg gewarnt. Die Führung stellte sich gleichzeitig hinter Amtsinhaber Maduro. Der Sozialist sei der legitime Präsident Venezuelas. Gestern hatte sich der Vorsitzende des Parlaments Guaido zum Staatschef erklärt, unterstützt von hunderttausenden Menschen, die für einen Machtwechsel demonstrierten. Venezuela liegt an der Nordküste Südamerikas und hat etwa 30 Millionen Einwohner. Trotz der größten Ölreserven der Welt leidet das Land unter einer schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise. Der Internationale Währungsfonds rechnet für dieses Jahr mit einer Inflation von bis zu 10 Millionen %, was praktisch den totalen Kaufkraftverlust bedeutet.
Caracas am Morgen nach den Massenprotesten. In Venezuelas Hauptstadt herrscht angespannte Ruhe, berichten Augenzeugen. Nur wenige verlassen ihre Häuser. Gestern ein ganz anderes Bild, Massenproteste gegen Präsident Maduro. Hunderttausende gehen auf die Straße, nicht nur in Venezuela, sondern auch in Argentinien, Brasilien und Peru. Ihr Hoffnungsträger, Parlamentspräsident Juan Guaido. Er erklärte sich zum Interimsstaatschef. Zwar wurde das Parlament vor 1,5 Jahren von Staatschef Maduro entmachtet und durch die verfassungsgebende Versammlung ersetzt, doch dies wird von vielen Staaten genauso wenig anerkannt wie seine Wiederwahl. US-Präsident Trump erklärte, Guaido vertrete das einzige legitime Staatsorgan Venezuelas, denn er sei vom Volk gewählt. Auch EU-Vertreter sagen, Guaido habe ein demokratisches Mandat der Bürger. Maduro macht die USA für die politische Eskalation verantwortlich. Die imperialistische US-Regierung wolle nur eine Marionettenregierung in Venezuela einsetzen. Er werde sich niemals ergeben. Russland, China und die Türkei haben sich an seine Seite gestellt. Auch Teile des Militärs unterstützen Maduro. Verteidigungsminister Padrino López sprach sich jedoch gegen eine gewaltsame Lösung des Konflikts aus. In den vergangenen Tagen sind bei Unruhen zahlreiche Menschen ums Leben gekommen.
Überschattet von der Krise in Venezuela hat Papst Franziskus seinen Besuch des Weltjugendtages in Panama begonnen. Noch hat er den Konflikt offiziell nicht angesprochen, doch viele Gläubige hoffen auf eine Stellungnahme, denn sein Wort hat im katholisch geprägten Lateinamerika besonderes Gewicht. Zum Auftakt des Besuches forderte der Papst, mehr für die Bildungschancen junger Menschen zu tun und Korruption entschieden zu bekämpfen.
Willkommenszeremonie für Papst Franziskus in Panama. Präsident Varela empfängt den 82-Jährigen offiziell zum Weltjugendtag. In seinen ersten Worten ermahnt der Pontifex besonders Politiker zur Demut. Es ist eine Einladung, ein vorbildliches Leben zu führen, das beweist, dass der öffentliche Dienst für Ehrlichkeit und Gerechtigkeit steht und unvereinbar ist mit jeglicher Form der Korruption. Der Besuch des Papstes in Lateinamerika gilt vielen gerade jetzt als besonders wichtig. Politische Krisen und Gewalt prägen die gesamte Region von Venezuela bis Mexiko, führen zu Flucht und Vertreibung. Die gesamte Welt sei im Umbruch, betont der Präsident. Ihre Botschaft ist eine Stimme, die den jungen Menschen Mut und Hoffnung macht, die mit politischen und sozialen Konflikten konfrontiert sind, mit humanitären Krisen, Naturkatastrophen. Auch Panama gehört zu den Ländern mit der größten gesellschaftlichen Ungleichheit weltweit. Korruptionsskandale haben das Land erschüttert. Der Weltjugendtag selbst steht in der Kritik, da er die Steuerzahler etwa 50 Millionen Dollar kostet.
Der Weltjugendtag soll ein fröhliches, gemeinsames Fest des Glaubens sein. Doch gerade die jungen Pilger aus Lateinamerika haben jetzt besonders große Hoffnungen in den Papst. Sie wünschen sich Franziskus als Vermittler für den Frieden, besonders in Venezuela, das gerade eine seiner schwersten Krisen durchlebt.
Der Haushaltsstreit in den USA dauert schon länger als einen Monat und er wird immer mehr zu einem erbitterten Machtkampf zwischen Präsident Trump und den Demokraten. So muss Trump seine Rede zur Lage der Nation im Kongress verschieben, weil die Demokraten ihn ausgeladen haben. Noch heute stimmt der Senat über 2 Vorschläge für ein Ende des Shutdowns ab. Eine Mehrheit wird für keinen der Entwürfe erwartet.
Als mächtigster Mann der Welt gilt der Präsident der USA. Doch im Kongress ist Donald Trump nur ein Gast. Für seine alljährliche Rede zur Lage der Nation bedarf es einer Einladung durch das Parlament. Diese Einladung hat Nancy Pelosi nun zurückgenommen. In einem Brief an den Präsidenten schreibt die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses: Solange die Regierung wegen des anhaltenden Streits um den Haushalt nur eingeschränkt arbeiten könne, werde sie Trumps Rede im Kongress nicht zulassen. Im Weißen Haus wurde dies als Kampfansage der Oppositionsführerin verstanden und Trump drohte zunächst, dann eben einen alternativen Ort für seine Rede an die US-Bürger zu suchen. Die Rede zur Lage der Nation wurde von Nancy Pelosi abgesagt, weil sie die Wahrheit nicht hören will. Diese superlinken Demokraten, die radikalen Linken, bei denen, was mit dieser Partei passiert, ist schockierend. Dann lenkt Trump doch ein und twittert, er werde seine Rede erst halten, sobald die Haushaltssperre vorüber sei. Die Oppositionsführerin hat sich durchgesetzt. Gott sei Dank ist dies nun vom Tisch und wir können uns auf die Überwindung des Regierungsstillstands konzentrieren, um dann zu verhandeln, wie wir am besten die Grenzen sichern. Noch heute wollen die Demokraten im Senat einen Gesetzentwurf vorlegen, der Trump Milliarden für die Grenzsicherung zubilligt, nicht aber für den Bau einer Mauer. Die Republikaner wollen die Mittel für eine Grenzmauer zu Mexiko dagegen bewilligen. Keiner dieser Vorschläge hat wohl Chancen auf die erforderliche Mehrheit.
Die Mieten für Neubauten in zahlreichen deutschen Städten sind oft auch für Durchschnittsverdiener zu teuer. Das geht aus einer Studie im Auftrag des ARD-Magazins Panorama hervor. Danach muss bei einem durchschnittlichen Einkommen ein relativ hoher Anteil des Verdienstes für die Miete aufgewendet werden. Diese Entwicklung gilt nicht nur für Metropolen.
Lena Häusler ist frisch verheiratet. Jetzt sucht sie mit ihrem Mann eine Neubauwohnung in Hamburg.
Problem ist zum einen das fehlende Wohnungsangebot und zum anderen halt die wirklich überteuerten Mieten.
Eine Untersuchung im Auftrag des ARD-Magazins Panorama hat die Neubaumietpreise analysiert. Wie viel vom Nettoeinkommen müsste ein durchschnittlicher Haushalt für eine Neubauwohnung ausgeben? Das Ergebnis: 64 Städte gelten demnach als zu teuer. In Berlin etwa müsste der Durchschnittshaushalt 41,3% seines Einkommens für die Anmietung einer Neubauwohnung ausgeben. In Frankfurt am Main 40,7%, in Augsburg 35,1%, in Jena 32,6%. Dabei sollten laut Experten maximal 27% des Einkommens für die Miete bezahlt werden. Vor allem für Niedrigverdiener ist das ein Problem.
Das bedeutet, einen 30- oder 40-prozentigen Anteil der Miete, dass sie kaum noch Geld übrig haben zum normalen Leben.
Als Kostentreiber gelten unter anderem hohe Bodenpreise und Baukosten durch gesetzliche Vorgaben, zum Beispiel beim Schallschutz oder Dämmen. Eigentlich wollte die Politik diese Kosten senken, sogar eine Kommission tagte. Doch deren Vorschläge wurden nicht umgesetzt. Jetzt räumt das Bauministerium ein, einige Vorgaben seien zu streng.
Wir wohnen in besseren Wohnungen als die meisten unserer europäischen Nachbarn, aber sie sind eben leider auch teurer und manche Schraube ist da ein bisschen zu weit gedreht worden.
Aus dem Justizministerium heißt es heute, um Wohnungssuchenden zu helfen, solle die Mietpreisbremse verlängert werden. Für Neubauten gilt diese Regelung allerdings nicht.
Mehr zum Thema heute Abend in der Sendung Panorama um 21.45 Uhr im Ersten. Details zur Studie finden Sie auch auf tagesschau.de. Dort können Sie auf einer interaktiven Deutschlandkarte nachschauen, wo Mieten für Neubauten im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst besonders hoch sind. Flugpassagiere müssen vorerst keine weiteren Streiks des Sicherheitspersonals befürchten. Der Tarifkonflikt ist beigelegt. Die rund 23.000 Beschäftigten der Branche bekommen in den nächsten 3 Jahren mehr Geld. Gewerkschaft und Arbeitgeber einigten sich auf Lohnerhöhungen von jährlich 3,5 bis 9,8%. Erstmals soll es einen bundesweit einheitlichen Tarifvertrag geben. Wegen der Warnstreiks der Flughafenkontrolleure waren hunderte Flüge ausgefallen. Etwa 200.000 Reisende mussten umplanen.
Vorerst keine weiteren Streiks der Kontrolleure. Erleichterung bei Flugreisenden und auch die Gewerkschaften sind zufrieden. Durch die Einigung werde zumindest in einigen Bereichen, etwa bei den Personenkontrollen, der Stundenlohn auf 19,01 Euro steigen. Das sei nicht weit von den geforderten 20 Euro entfernt und gelte bundesweit.
Das ist ein großer Erfolg, zunächst mal einen bundesweiten Tarifvertrag erstmalig zu verhandeln, alle beschäftigten Gruppen aller Flughäfen in einen Tarifvertrag überhaupt in den Geltungsbereich eines Tarifvertrages zu bringen und damit die Kleinteiligkeit der Tariflandschaften ein Stück weit zu beenden.
Zuvor hatten die Gewerkschaften die Luftsicherheitsunternehmen mit Warnstreiks unter Druck gesetzt, so wie hier am 15. Januar in Frankfurt am Main und 7 weiteren Flughäfen. Hunderte Flüge fielen aus und etwa 200.000 Passagiere waren davon betroffen. Folgen, die jetzt sicherlich auch zur Einigung beigetragen haben. Neben den Erhöhungen verständigten sich beide Seiten auch darauf, die Löhne im Osten schrittweise an das Westniveau anzugleichen. Eine Initiative für einen neuen Ausbildungsberuf zu starten und Verhandlungen über Zuschläge und Freizeitregelungen aufzunehmen.
Wir liegen sicherlich deutlich höher als Tarifschlüsse anderer Branchen. Dies war sicherlich geschuldet auch dem Druck, den die Gewerkschaften erzeugt haben. Aber andererseits, durch die 36 Monate Laufzeit, ist vieles auch für uns erträglicher geworden.
Nach der Einigung jetzt könnte es im Sommer einen neuen Tarifkonflikt beim Kabinenpersonal geben. Die Gewerkschaft UFO hat die Verträge mit der Lufthansa zu Ende Juni gekündigt und will ein umfangreiches Forderungspaket vorlegen.
Viele Menschen, die Bürgschaften für Flüchtlinge übernommen haben, müssen keine hohen Forderungen aus den Jobcentern mehr fürchten. Zahlreiche Bürger seien falsch über den Umfang ihrer Verpflichtungen informiert worden, so Arbeitsminister Heil. Bund und Länder hätten sich grundsätzlich geeinigt, die Kosten zu übernehmen. Dabei geht es um Fälle bis August 2016. Bürgschaften hatten es tausenden Bürgerkriegsflüchtlingen ermöglicht, mit einem Visum nach Deutschland einzureisen.
Es geht vor allem um Fälle wie seinen. Hanna Al-Jarada darf 2015 auf sicherem Weg aus dem Bürgerkrieg in Syrien nach Deutschland einreisen, weil Apotheker Johnny Neumann eine Bürgschaft für ihn übernimmt. Neumann verpflichtet sich dafür, die Kosten für die Lebenshaltung, also Unterkunft, Essen und Krankenversicherung, zu übernehmen. Wie lange er für diese Kosten bürgt, sei ihm damals nicht erklärt worden.
Eine Beratung im eigentlichen Sinne ist da nicht durchgeführt worden. Das Ergebnis war eigentlich in der Richtung zu verstehen, dass wir keine finanziellen größeren Belastungen zu tragen hätten.
Dann sollte Neumann mehr als 14.000 Euro an das Jobcenter zurückzahlen. Kein Einzelfall. Tausende Bürger haben solche Bescheide erhalten. Bund und Länder haben sich jetzt grundsätzlich geeinigt, die Kosten zu übernehmen.
Es geht insgesamt um einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag, den wir gemeinsam zu schultern haben mit Anteilen von Bund und Ländern. Das ist, glaube ich, eine gute Lösung. Das überfordert nicht den Gesamtstaat. Es hilft aber in den einzelnen Fällen.
Für die Linke kommt die Entscheidung viel zu spät.
Es ist eigentlich selbstverständlich und höchste Zeit, dass Menschen, die anderen Menschen helfen, nicht in den Ruin getrieben werden dürfen und 10, 15 oder gar 60.000 Euro zurückzahlen müssen.
Für die AfD geht das zulasten der Steuerzahler.
Das sind private Bürgschaften gewesen und diese privaten Bürgschaften müssen von den Bürgern getragen werden.
Betroffene wie Johnny Neumann können vorerst aufatmen. Flüchtlingsinitiativen dagegen kritisieren, dass noch viele Detailfragen ungeklärt seien.
Bei der Paraski-Alpin-WM in Slowenien haben die deutschen Fahrerinnen heute 3 Medaillen geholt. Gold gab es für Annalena Forster, die dem deutschen Team mit Platz 1 den ersten Titel bescherte. Ihre Teamkollegin ließ sie nur knapp hinter sich.
75 Hundertstel Sekunden. Mit diesem Rückstand startete Anna Schaffelhuber in den zweiten Slalomdurchgang. Hier fuhr die 25-Jährige aus Bayerbach zu verhalten, verkantete am letzten Tor, rettete sich aber noch ins Ziel. Bestzeit bis dahin. Die Schnellste des ersten Durchgangs musste jetzt ihre Leistung bestätigen. Anna-Lena Forster. Die 23-Jährige aus Radolfzell überzeugte mit einem rhythmisch fließenden Lauf. Sie distanzierte alle ihre Konkurrentinnen. Wobei Forster fast ein folgenschwerer Fehler unterlief, als sie mit der Krücke am drittletzten Tor hängen blieb, das nächste Tor aber noch regelgerecht nehmen konnte. Nach Gold bei den Paralympics, nur nach Gold bei den Weltmeisterschaften für Annalena Forster. Silber für Anna Schaffelhuber, Bronze in der Klasse der stehenden Frauen ging an Andrea Rotfuß aus Freudenstadt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 25. Januar.
Morgen sorgt ein atlantischer Tiefausläufer von Nordwesten zunächst für Schnee, der aber in der nachfließenden milderen Luft in Regen übergeht. Heute Nacht ist es überwiegend bedeckt und vor allem im Süden schneit es etwas, so verläuft auch der Vormittag. Morgen Nachmittag zieht von der Nordsee Schnee heran, der am Abend zwischen Ostfriesland und dem Niederrhein in Regen übergeht und teilweise gefrieren kann. Heute Nacht an den Alpen bis minus 14, am Oberrhein bis minus 3 Grad. Morgen im Nordwesten 1 bis 2, sonst 0 bis minus 6 Grad. Am Samstag verbreitet Niederschläge, im Westen Regen, Richtung Osten Schnee, der teilweise in Regen übergeht und gefrieren kann. Vorsicht, Glättegefahr. Auch am Sonntag unbeständiges, windiges und relativ mildes Wetter. Am Montag sinkt die Temperatur wieder.
Um 22.15 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Autonomes Fahren, wie Gesetze die technische Entwicklung bremsen und Schleichwerbung oder nicht. Instagram-Stars vor Gericht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.